Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist absurd, es ist kafkaesk mittlerweile. Wir sind fast das einzige Land in der EU, das sich überhaupt bis ins letzte Paragräfchen daran hält.
Der CDU-Politiker Jens Spahn mit literarischen Vergleichen zum EU-Recht. Aber Innenministerin Nancy Faeser sagt, sie hat da schon was in petto.
Wir haben jetzt Mittel und Wege für effektive Zurückweisung gefunden. Die würden wir morgen gern vertraulich erstmal CDU, CSU vorstellen.
Das wäre schon mal meine erste Frage, wieso das denn? Wieso denn nicht hier vertraulich bei uns im Podcast das Ganze präsentieren? Das wäre nämlich ziemlich spannend zu wissen, was Sie sich da überlegt haben. Denn wir hören gleich einen Migrations- und Europarechtler, der sagt, das, was da gerade diskutiert und teilweise schon gemacht wird, um Geflüchtete abzuhalten, also Stichwort Grenzkontrollen und Zurückweisung, das ist rechtlich alles mehr als problematisch. Gehen wir gleich alles mit ihm durch. Und im Dauer-Ringkampf EU gegen Tech-Giganten gab es heute einen 2:0-Punkt-Sieg für die EU-Kommission. Ein Punkt gegen Google, ein Punkt gegen Apple. Beide müssen ein paar Milliarden locker machen. Im Fall von Apple geht es um Steuerdeals. Bei Google darum, dass sich das Unternehmen gerne mal selbst an die erste Stelle setzt. Mehr dazu gleich heute am 10. September in der Tag. Und ich bin Josephine Schulz. Hallo. Ich muss sagen, ich kann mich nur noch ganz dunkel daran erinnern, wie das war als Kind, wenn wir mit dem Auto nach Polen oder Tschechien gefahren sind oder auch mal nach Italien, wie man da vor der Grenze dann stundenlang in der Warteschlange stand, immer so einen Meter vorgerollt ist, dann auch immer so ein bisschen aufgeregt war, wenn man näher an dieses Kontrollhäuschen gefahren ist und dann seinen Pass, beziehungsweise in meinem Fall den Kinderausweis, zeigen musste. Und ich kenne persönlich eigentlich niemanden, der sich das zurückwünscht, oder doch?
Wir können und müssen unsere Grenzen schützen. Das ist die Kernaufgabe von Staat und Staatlichkeit.
Also Jens Spahn hat offenbar nicht so große Probleme, die Freizügigkeit in Europa zurückzudrehen. Nancy Faeser, die Innenministerin, hat das gestern angekündigt. Ab kommender Woche wird es an allen deutschen Außengrenzen Grenzkontrollen geben. Aber die Union will nicht nur überall Grenzkontrollen, sondern auch, dass eigentlich niemand mehr ohne deutschen Pass oder irgendeine Aufenthaltserlaubnis nach Deutschland reinkommt. Sie wollen flächendeckende Zurückweisungen an der Grenze. Dazu gibt es heute ein großes Treffen mit Bundesregierung, Union, Vertretern der Bundesländer. Während wir diesen Podcast hier aufnehmen und hochladen, wissen wir leider noch nicht, was da genau besprochen wird oder rauskommt. Aber Friedrich Merz hat sich vorab schon mal, ich würde sagen, eher wenig kompromissbereit gezeigt.
Wir werden uns auf eine Relativierung oder auf irgendeine eingeschränkte Methodik der Zurückweisung nicht einlassen.
Kleiner Einwurf vor allem von den Grünen an der Stelle, hier von Irene Mihalic.
Aber diese Lösungen müssen sich ja auf der Basis des Grundgesetzes und vor allen Dingen auch des Europarechts bewegen.
Und genau das wollen wir heute mal durchgehen, von Grenzkontrollen bis Zurückweisungen. Wie ist das alles mit geltendem Recht, mit europäischem Recht, mit Asylrecht vereinbar? Und dazu habe ich mit Jürgen Bast gesprochen, Professor für öffentliches Recht und Europarecht an der Uni Gießen. Und er ist auch Sprecher der DFG-Forschungsgruppe Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft. Herr Bast, fangen wir mal mit dem an, was schon beschlossene Sache ist, Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen. Ist das rechtlich okay? Das passt ja eigentlich nicht so gut zu Schengen.
Das ist vielleicht noch eine vorsichtige Untertreibung. Nein, also ich halte das für europarechtswidrig. Die EU-Verträge, also die verfassungsrechtliche Grundlage der Europäischen Union, sagt klar, grundsätzlich sind Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Europäischen Union verboten. Davon gibt es ganz enge Ausnahmen, die müssen aber immer zeitlich befristet sein. Die Bundesregierung denkt sich immer neue Begründungen aus, um temporäre Grenzkontrollen einzuführen. Jetzt weitet sie sie sogar aus. Ich rechne damit, dass über kurz oder lang der Europäische Gerichtshof hier klar sagen wird, schon die Grenzkontrollen als solche sind europarechtswidrig.
Interessant, weil Sie haben jetzt gesagt, das ist nur in ganz kleinen, engen Ausnahmen und zeitlich befristet möglich. Nun haben wir ja zum Beispiel an der Grenze zu Tschechien diese Kontrollen jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Also das ist ja keine befristete Ausnahme mehr. Und da stört sich ja bisher die EU oder der EuGH offenbar nicht dran, oder?
Na, kann ich nicht bestätigen. Also es gibt ein erstes Urteil, das sich auf österreichische Maßnahmen bezieht, dass der sich im Grunde klar ergibt. Mit derselben Begründung einfach wieder immer neu die Maßnahmen verlängern, ist nicht zulässig. Erste deutsche Verwaltungsgerichte haben angefangen, das aufzugreifen. Also da braut sich, auch wenn das von der juristischen Seite her, wie kriegt man das vor welches Gericht, immer nicht so ganz einfach ist. Da braut sich klar zusammen, dass die Gerichte sich im Grunde schon klar positioniert haben und die Politik im Moment eine Strategie des kalkulierten Rechtsbruchs fährt.
Und was bedeutet das dann? Man wird das dann einfach so lange machen, bis irgendjemand klagt und wird hoffen, dass so ein Verfahren dann jahrelang dauert und dann ist der Drops quasi schon gelutscht?
Ich befürchte, dass das die Strategie ist. Und das finde ich auf ganz vielen Ebenen bedenklich. Das untergräbt die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Mit welcher Begründung soll dann als nächstes die Bundesregierung jemanden wie Orbán oder anderen daran erinnern, die Rechtsstaatlichkeit einzuhalten, wenn sie selber kalkuliert aus politischen Gründen gegen das Unionsrecht verstößt? Mich erinnert das sehr an die Ausländermaut, wo auch alle Experten gesagt haben, also die Idee, dass ihr da eine diskriminierende Maut einführt, weil der politische Druck so hoch ist, das wird vor die Wand fahren und der politische Schaden ist groß.
Wobei ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Kontrollen dann auch öfter mal angemeldet werden. Also auch wenn es jetzt beispielsweise um die EM geht oder um Olympia, da fragt ja Deutschland quasi vorher, ist das okay oder wir würden das jetzt machen. In diesem Rahmen, wenn sozusagen die Kontrollen dann ja bewilligt werden, wie dürfen die denn dann aussehen? Also werden wir jetzt noch nicht über das reden, was die Union gerne hätte, die Zurückweisung, sondern über den Status quo. Was darf die Bundespolizei aktuell machen, wenn sie jemanden findet, der keinen deutschen Pass oder keinen Aufenthaltstitel oder kein Visum hat?
Ja, also die Kontrollen müssen immer angemeldet werden, aber es ist tatsächlich kein Genehmigungsverfahren. Man muss nicht warten, bis man einen Bescheid von der EU-Kommission hat, sondern die nimmt zuerst mal nur Stellung. Das ist so eine Schwäche des Systems, das auch immer ausgenutzt wird. Es spricht nichts dagegen, wenn jetzt gerade eine Europameisterschaft ist, dass man und die Sicherheitslage es erfordert, eben kurzfristig Kontrollen einzuführen oder wenn gerade eine Fahndung läuft. Dafür ist das gedacht. Aber was jetzt ja im Moment zur Diskussion steht, ist das als migrationspolitisches Instrument einzusetzen. Und dem steht, dass der Schengener Grenzkodex die maßgebliche rechtliche Grundlage, die hier in Kraft ist, eindeutig entgegen.
Dann kommen wir mal zu dem, was heute bei diesem Treffen hauptsächlich besprochen werden soll, die Frage der Zurückweisung an den Grenzen. Auch das gibt es ja offenbar schon, dass Menschen zurückgewiesen werden an der Grenze. Gibt es Zahlen. Was ist da Stand jetzt schon möglich?
Das ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es einfach zu erklären.
Ja,
man
bitte.
Muss unterscheiden zwischen zwei Sorten von Leuten, die an der Grenze ankommen. Die einen, die begehren internationalen Schutz, stellen also ein Asylbegehren und die anderen machen das nicht. Zunächst mal kurz zu denjenigen, die keinen Asylbegehren stellen, einfach ganz normale irreguläre Migrantinnen und Migranten. Mhm. Im Rahmen von zwischenstaatlichen Absprachen mit Nachbarstaaten ist es zulässig, die zurückzuweisen. Also solange unsere Partner, unsere Nachbarstaaten da mitspielen, geht das. Und ich vermute, dass das dann auch diejenigen sind, die diese Zahlen ausmachen. Ob da die Grenzbeamten immer eigentlich gut genug hingehört haben, ob da nicht vielleicht doch ein Schutzbegehren geltend gemacht wird, lasse ich mal im Raum stehen. Mhm. Spannend wird es ja bei denjenigen, über die wir oft eigentlich sprechen, nämlich von denjenigen, die sagen, ich will Asyl.
Ja.
Und dann passiert Folgendes. Es muss festgestellt werden, welcher Staat in der Europäischen Union zuständig ist. Das ist oft nicht Deutschland, aber eben auch nicht der Nachbarstaat, aus dem die gerade kommen. Und deswegen muss dann, nachdem das geprüft wurde, also ein eigenes Verwaltungsverfahren durchgeführt wird, die Überstellung in den zuständigen Staat stattfinden.
Genau, aber wenn ich das richtig verstanden habe, das macht ja in jedem Fall nicht die Bundespolizei. Die Bundespolizei kann ja nicht im Zug zwischen Tschechien und Deutschland ein kleines Mini-Asylverfahren durchführen, nehme ich mal an. Also was machen die Stand jetzt mit den Leuten?
Ja, jemand macht ein Asylbegehren geltend und dann überstellt die Bundespolizei die Person an die zuständige Stelle, das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und das ist auch kaum anders vorstellbar, weil das ein kompliziertes Verfahren ist und oft gar nicht so einfach ist, was rauskommt. Es ist nämlich nicht so, wie in der politischen Debatte oft gesagt wird, dass das immer der Staat ist, an dem man zuerst den Fuß auf europäischen Boden betreten hat. Zum Beispiel, wenn man einen Familienangehörigen hier im Asylverfahren hat, dann ist Deutschland zuständig und nicht der erste Einreisestaat. Also Zurückweisungen sind deswegen unzulässig, weil es muss geprüft werden, welcher Staat ist zuständig. Im Hintergrund steht die Idee der Menschenrechte. Jeder hat einen Anspruch darauf, dass es mindestens einen Staat in der Europäischen Union gibt, der sich inhaltlich mit dem Asylbegehren beschäftigt.
Nun sagt ja die Union oder die Union möchte, dass alle zurückgewiesen werden, die keinen deutschen Pass, keinen Aufenthaltstitel oder kein Visum haben. Jetzt höre ich bei Ihnen schon raus. Sie sagen, das ist auf gar keinen Fall rechtlich möglich. Welche Gesetze sagen das denn? Weil die Union argumentiert ja zum Beispiel, ja, wenn jemand an der deutschen Grenze ankommt über den Landweg, dann heißt das ja eigentlich, dass schon ein Rechtsbruch viel vorher stattgefunden hat, dass schon die Dublin-Regeln gebrochen wurden. Weil es kann gar nicht sein, dass der sonst nach Deutschland gekommen wäre. Und deswegen ist es dann ja auch okay, ich paraphrasiere das jetzt, wenn man vielleicht auch das Recht bricht.
Ja, da stecken jetzt zwei Sachen drin. Das eine ist, ist Deutschland nicht vielleicht doch zuständig? Habe ich eben schon ein Beispiel gegeben dafür. Das ist oft nicht so eindeutig und muss also geprüft werden. Das steht auch nicht immer ein Rechtsbruch, wie Sie sagen, im Hintergrund. Ja, oft wird Deutschland nicht zuständig sein. Dann muss eben das reguläre Verfahren durchgeführt werden. Was die Union jetzt vorschlägt, ist, dass alle Regeln, in dem Fall stehen die in einem Gesetz drin, das heißt Dublin-Verordnung, alle Regeln, die die Europäische Union sehr kleinteilig und detailliert geregelt hat, wie das genau geht, welche Fristen gelten, die sollen einfach außer Kraft gesetzt werden. So als wäre Deutschland nicht mehr an das Europarecht gebunden. Und das von einer Partei, die sich selber als Europapartei sieht. Hinter diesen Regeln keine einseitige Zurückweisung, steht ja ein zentraler Grundgedanke. Kein Mitgliedstaat in der Europäischen Union soll seine Probleme einseitig einem anderen Mitgliedstaat. Mhm.
Aber da würde ja jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach mal aus Unionssicht argumentiere, da würde ja die Union sagen, ja, aber das passiert ja schon längst. Wir haben quasi mit Dublin ein Rechtssystem, was sowieso von allen ignoriert wird, weil alle Länder an den Außengrenzen die Leute einfach weiterschicken und sagen, ja, bitte probiert euer Glück in Deutschland, was sie eigentlich auch nicht dürften. Also man hat ein Recht, was nicht funktioniert, und dann ist es ja auch ungerecht, wenn sich sozusagen einseitig nur Deutschland dran halten muss.
Erstens teile ich diese Beschreibung nicht, die ist viel zu pauschal. Die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen registrieren regelmäßig. Und es gibt ja eben auch Verfahren, wie die Menschen dorthin zurückgeführt werden sollen, wo der zuständige Staat ist. Aber noch grundsätzlicher, diese Idee, sich auf den Rechtsbruch eines anderen zu berufen, um einen eigenen Rechtsbruch zu begehen. Diese Grundregel gilt in der Europäischen Union nicht. Es gibt rechtsstaatliche Verfahren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, unter Umständen einen anderen Mitgliedstaat, wenn er das Recht verletzt, vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Also dieses Wild-West-Prinzip, das ist nicht die Europäische Union.
Nun hat, ich komme nochmal mit einem Vorschlag von Friedrich Merz oder von der Union insgesamt, gab es auch die Idee, ja, wir erklären eine nationale Notlage oder Notstand, die in den Verträgen festgehalten ist und uns dann erlauben würde, uns nicht mehr an das eigentliche EU-Recht, was Sie jetzt beschrieben haben, zu halten. Halten Sie das für gangbar, diesen Weg? Also ich meine, wenn man sich die medialen Debatten so anhört, dann kann man ja durchaus manchmal den Eindruck kriegen, wir sind wirklich in einer Notlage durch die Migration.
Also erstens teile ich schon die Einschätzung nicht, dass wir in einer solchen Notlage sind, sondern es gibt im Moment nicht die politische Bereitschaft, die zuständigen Stellen, die Kommunen, die Asylbehörden, die Gerichte mit den nötigen Ressourcen auszustatten. Das ist eine politische Frage und keine sozusagen Notlage. Aber selbst wenn, ich unterstelle das mal für einen Moment, werden da Behauptungen über das Europarecht aufgestellt, die ich nicht teile und von der meine Sichtweise von der Mehrzahl der Kollegen geteilt wird. Da gibt es so eine Bestimmung, die immer wieder genannt wird, Artikel 72, die schlicht und einfach nicht die Bedeutung hat, die ihr die Politiker gerade zumessen. Das ist kein Freifahrtschein, das Europarecht nicht zu beachten. Dazu gibt es auch Rechtsprechung. Das wird also auch im Moment behauptet, das gäbe es nicht. Das ist völlig unzutreffend. Staaten wie Ungarn haben sich schon vor dem EuGH auf diese Klausel berufen und der EuGH hat denen klar beschieden, die hat nicht die Bedeutung, dass ihr euch nicht an das Europarecht halten müsst, sondern der europäische Gesetzgeber ist aufgefordert, ein System zu schaffen, in dem auch die legitimen Sicherheitsinteressen der Staaten berücksichtigt sind. Das sind dann eben genau die detaillierten Regeln der Dublin-Verordnung und anderer europäischer Gesetze und die regeln dann diesen Interessenausgleich. Wenn jetzt jeder einfach mit der Zahl 72 im Mund sich nicht mehr an das Europarecht halten müsste, wäre das ganze System ja sinnlos.
Okay, also das ist aus Ihrer Sicht auch kein gangbarer Weg, da diese Notlage zu erklären. Nun hat Nancy Faeser, die Innenministerin, gesagt, man wird sich einen rechtskonformen Vorschlag ausdenken, wie mehr Menschen an der Grenze zurückgewiesen werden können. Vielleicht nicht alle, aber mehr Menschen. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Ich höre jetzt bei Ihnen raus, Sie sehen da eigentlich gar keine Variante, wie so ein rechtskonformer Vorschlag aussehen kann. Glauben Sie, den kann es geben?
Ich bin da genauso gespannt wie die CDU. Ich kenne also dieses Dokument der Bundesregierung natürlich noch nicht. Mir fehlt die Fantasie, wie dieses Grundprinzip, es darf keine einseitigen Zurückweisungen mitten in Europa an den Binnengrenzen geben, wie das also mit dem Europarecht in Einklang gebracht werden soll, dagegen zu verstoßen. Da steht ja ein Grundgedanke hinter. Wir sind in der Europäischen Union gemeinsam. Wenn jetzt also Deutschland sich überfordert sieht, heißt das ja nicht, dass Deutschland sich einseitig zulasten seiner Nachbarstaaten seiner Probleme entledigen darf, sondern da braucht es gemeinsame Regeln und gemeinsames Vorgehen. Und was ich höre, finden unsere Nachbarstaaten diese Idee, dass Deutschland sich aus dem gemeinsamen System verabschiedet, auch nicht so richtig attraktiv. Warum soll denn Österreich uns abnehmen, dass wir es nicht hinbekommen, Leute im Rahmen von Dublin-Verfahren zu überstellen oder dass wir es nicht ordentlich hinkriegen, Rückführungsverfahren durchzuführen für Menschen, für die wir zuständig sind.
Herr Bast, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und Einordnung. Sehr interessant. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Was sagt eigentlich Google dazu, wenn man mal in die Suche eingibt? Google und marktbeherrschende Stellung. Na gut, so fair sind sie dann immerhin, dass sie die Urteile gegen sich selbst jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Da kommen an erster Stelle diverse Nachrichtenartikel und Schlagzeilen wie Europäischer Gerichtshof bestätigt Milliardenstrafe für Google. Also in dem Fall kann man ihnen jetzt vielleicht nicht vorwerfen, dass sie sich in ihrer eigenen Sache besser darstellen. Aber in anderen Fällen durchaus. Das hat heute der Europäische Gerichtshof bestätigt. Google muss über 2 Milliarden Euro Strafe zahlen. Und Google ist nicht der einzige Riesendigitalkonzern, der schon mal vielleicht den Kontostand checken sollte. Apple hat hoffentlich auch was zurückgelegt, denn da hat der EuGH entschieden, dass das Unternehmen über 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Leider nicht an Deutschland, sonst wäre das Problem mit dem Haushalt fast schon gelöst. Wir wollen uns beide Fälle genauer erklären lassen von Peter Kapern, unserem Korrespondenten in Brüssel. Peter, wollen wir mit Apple anfangen, weil die höhere Strafe haben mit 13 Milliarden plus Zinsen, glaube ich. Warum müssen die so viele Steuern nachzahlen?
Ja, das sind ungefähr 13,8 Milliarden Euro und die müssen das nachzahlen, weil ihnen von Irland eine günstige Besteuerung eingeräumt worden ist, die nicht rechtsmäßig ist. Du erinnerst dich bestimmt noch an die LuxLeaks, oder? Diese Enthüllungen darüber, wie geringe Steuersätze globale Konzerne in vielen Ländern der Welt, auch in vielen EU-Staaten, gezahlt haben und zahlen. Und das lief immer auf dem Wege von, ach, die Engländer haben so ein wunderbares Wort dafür, Sweetheart Deals. Also das sind Tax Regulations. Da geht ein Unternehmen zu einer Regierung hin und sagt, du pass mal auf, wir überlegen den Sitz unserer Tochtergesellschaft X oder unseres Dachkonzerns Y in dein Land zu verlegen. Aber das muss natürlich steuerlich hübsch attraktiv für uns sein. Was könntest du uns da bieten? Und die Iren sind nun darauf gekommen, dass ihnen die Ansiedlung von 2 Apple-Tochtergesellschaften mit allem, was damit zusammenhängt, also da gibt es dann Arbeitsplätze und viel Renommee und all sowas, dass ihnen das sehr viel Geld wert war. Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin, die hat heute mal ein Beispiel genannt. Eine dieser Tochtergesellschaften, die hat in einem bestimmten Jahr 16 Milliarden Gewinn verzeichnet und hat dafür nur 10 Millionen Steuern gezahlt in Irland. Und das macht einen Steuersatz von 0,05%.
Das den würde ich mir auch wünschen.
Jo, und ich auch. Und ich glaube, jeder, der zuhört, auch, wenn er denn überhaupt Steuern bezahlt. 0,05%, das ist echt Knorke. So, und da hat nun die EU-Kommission gesagt, das ist nun kein günstiger Steuersatz mehr nur, sondern das ist Wettbewerbsverzerrung. Da können andere Länder nicht mithalten. Und das ist unfair, was ihr da macht, den anderen Mitgliedstaaten gegenüber. Und deswegen verpflichten wir euch dazu, 13 Milliarden Steuern nachträglich einzufordern von Apple.
Okay, das hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt, ab welchem Punkt man dann sagt, das ist jetzt zu wenig oder das ist rechtswidrig, weil im Grunde kann ja jedes EU-Land seine Steuern selbst festlegen, oder? Also es gibt ja auch andere in der EU, die sich für das Prinzip Steueroase entschieden haben, ohne dass denen das jetzt aktiv verboten wird, oder?
Naja, es hat viele Ansätze gegeben, der EU-Kommission das zu tun. Manche waren erfolgreich, manche nicht. Manche sind von Gerichten zurückgewiesen. Margrethe Vestager hat auch manchen Prozess verloren in dieser Sache. Sie sagt nun, was diese Tax-Rulings angeht, da haben die Niederlande, Irland und Luxemburg mittlerweile ihre Gesetze geändert. Aber sie sagt nicht, dass alle Länder, die ihre Gesetze geändert haben, also ganz ausgeräumt sind solche Praktiken noch nicht. Aber es gibt da eben Fortschritte. Aber ich will dich nochmal auf einen anderen Aspekt dieser Geschichte hinweisen. Mhm. Wir haben es hier ja mit einem ganz interessanten Ansatz der EU-Kommission zu tun. Wir reden also im Prinzip über Steuerrecht, aber die EU-Kommission, die versucht dort regulierend einzugreifen mit dem Wettbewerbsrecht. Und das ist ja doch ein interessanter Ansatz und hat damit zu tun, dass das Steuerrecht in Europa nicht vergemeinschaftet ist. Das heißt, wenn immer die EU Steuerbeschlüsse fassen will, muss das einstimmig geschehen. Du kannst dir vorstellen, dass das bei diesen Fällen, wo Länder darauf beharren, besonders niedrige Unternehmenssteuern beispielsweise anbieten zu wollen, dass das da nicht klappt, einen einstimmigen Beschluss zu fassen. Und deswegen hatte die EU-Kommission im steuerrechtlichen Bereich keinen Hebel gegen diese Praktik. Und deswegen ist Margrethe Vestager hingegangen und hat versucht, das über das Wettbewerbsrecht zu regeln. Das hat mal geklappt, mal nicht. Heute jedenfalls, sagt sie, war das ein ganz großer Tag für Europas Bürger, weil die gesehen haben, dass zumindest manchmal Steuergerechtigkeit hergestellt werden kann.
Nun liegt dieser Fall ja auch schon einige Jahre zurück, über den dann da heute final entschieden wurde. Müsste man das heute immer noch machen, also diesen kleinen Umweg, wie du ihn beschrieben hast, übers Wettbewerbsrecht gehen? Oder hat sich da auch auf Ebene des Steuerrechts schon einiges verändert? Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel auch diese globale Mindestbesteuerung für Unternehmen. Ne? Könnte ja sein, dass dieser Missstand, wenn man das als solchen sieht, dass Konzerne dann ihre Gewinne quer durch Europa verschieben und am Ende nur 0,% Steuern zahlen, dass das gar nicht mehr so geht heute.
Naja, es gibt diese Mindestbesteuerung, aber wir erinnern uns ja, wie lange Ungarn da schon auf der Bremse steht. Insofern ist das immer noch ein Ding, das der Umsetzung harrt. Allerdings hat Margrethe Vestager gesagt, ja, wir sehen immer Fortschritte und diese 15%-Regelung, die wir da auf der OECD-Ebene getroffen haben, das ist auch ein wirklicher Fortschritt. Aber es gibt nach wie vor beispielsweise die Praxis der Gewinnverschiebung. Dass also Konzerne versuchen, ihre Gewinne in jeweils das Land zu schieben, auch jeweils das EU-Land zu schieben, in dem die niedrigsten Steuersätze dann fällig werden. Und diese Praxis, die ist noch nicht beendet worden durch die EU-Kommission. Da hat es noch nicht den richtigen Ansatzpunkt gegeben. Aber sie hat gesagt, die Kollegen, die dafür zuständig sind, die arbeiten auch daran. Das betrifft dann insbesondere Länder wie Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Da hat es deren Rechtsänderungen noch nicht gegeben, wie die Kommission sich das wünschen würde.
Dann lass uns noch über Google sprechen. Die haben ja auch eine Schlappe eingefahren. Da geht es um ein paar Milliarden weniger, um eine Strafe, die Google zahlen muss, weil sie sich einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft und marktbeherrschende Stellung missbraucht haben sollen. So habe ich mir das jetzt mal rausgeschrieben. Erklär mal, worum geht's da?
Ja, das ist ganz interessant und im Prinzip wird jeder sofort verstehen, worum es da geht, weil das eine Nutzung von Google, der Suchmaschine Google betrifft, die wir alle permanent machen. Also, du suchst einen möglichst günstigen Preis für ein bestimmtes Produkt, das du kaufen willst. Das heißt also, du machst einen Preisvergleich bei Google. Und Google spuckt dann oben, das kennen wir alle, das sehen wir förmlich jetzt vor unserem inneren Auge vor uns, eine Leiste aus mit Fotos dieses Produktes und unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Preisen. Und darunter kommen dann immer mehr Zeilen von Preisvergleichen und Preisangeboten, die allerdings nicht diesen hervorgehobenen Kasten mit den Bildern haben, sondern einfach nur blaue Zeilen. Und Tatsache ist, dass Google seine eigenen Preisvergleiche dadurch bevorzugt hat, dass sie in der oberen hervorgehobenen Zeile waren mit den Bildern und den gut sichtbaren und übersichtlichen Kästen. Und alle anderen wurden dadurch benachteiligt. Und da sagt die EU-Kommission, dass Google dadurch seine Marktmacht missbraucht hat. Und deswegen hat die EU-Kommission Google dazu verdonnert, 2,4 Milliarden zu zahlen.
Das Problem ist aber auch abgestellt, oder? Ich habe vorhin mal ausprobiert und habe mal irgendwie Handy und billig eingegeben bei Google. Und da kam dann als erste Treffer, weiß ich nicht, Idealo, Check24, billiger.de. Also da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass dieses Problem sozusagen noch besteht.
Nee, ich habe gerade noch mit einem Fachanwalt gesprochen, der sehr, sehr intensiv mit diesem Thema befasst ist. Und der sagt, nein, im Prinzip ist dieses Problem nicht behoben. Google hat nämlich als erste Reaktion gleich 2017 etwas getan, als sozusagen konziliantes Entgegenkommen, hat gesagt, pass auf, ihr könnt in diesem hervorgehobenen Kasten oben, da könnt ihr sozusagen selbst Plätze kaufen bei uns. Ihr könnt da sozusagen als Werbung werdet ihr Teil dieses hervorgehobenen Teils aller Preisvergleiche auf unserer Seite. Und damit sollte das Problem ja dann behoben sein. Der Anwalt sagt nun, das ist der Anwalt Höppner aus Berlin, der sagt nun, das ist ja eigentlich nur eine Scheinlösung, weil es nach wie vor darum geht, dass wirklich eine Gleichberechtigung herrscht. Dass also jeder auch solche hervorgehobenen Preisvergleiche auf der Google-Seite platzieren kann. Das ist nicht möglich. Deswegen ist das Problem, das da moniert worden ist, noch nicht wirklich behoben. Das kommt erst noch. Dazu kommt, Google hat ja noch andere Vergleichsportale. Beispielsweise, wenn du nach einem billigen Flugticket suchst oder nach einem billigen Hotel, dann macht Google genau dasselbe, dass die eigene Suchmaschine, die eigenen Suchergebnisse bevorzugt präsentiert werden, alle anderen schlechter gestellt werden. Und das ist nun etwas, was sich in der Folge des heutigen Urteils wird ändern müssen. Das muss die Kommission noch durchsetzen, dass sich das durchdekliniert durch alle spezialisierten Suchmaschinen von Google.
Okay, also da wird vielleicht wahrscheinlich noch was kommen. Wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, ein Fazit zu ziehen. Das war jetzt heute in letzter Instanz quasi 2-0, wenn man so will, für die EU gegen diese Konzerne oder auch einen Sieg für Margrethe Vestager. Kann man daraus lesen, dass die EU doch ziemlich erfolgreich ist in letzter Zeit dabei, diese Konzerne zu sanktionieren und zu regulieren?
Ach ja, das ist schwierig zu beurteilen. Margrethe Vestager hat eine ganze Reihe von Niederlagen erlitten vor Gericht. Und ihr ist dann auch immer wieder vorgeworfen worden, dass das Wettbewerbsrecht gar nicht die richtige Waffe sei, um gegen Konzerne vorzugehen, die solche Missstände betreiben. Ihr wurde dann vorgeworfen, dass sie das Wettbewerbsrecht überdehnt und da versucht, Dinge reinzuinterpretieren, die in Wahrheit gar nicht drinstehen. Heute hat sie einen Tag, da kann sie sagen, schaut hin, ich habe es geschafft, auch wenn ich nur das Schwert des Wettbewerbsrechts angewendet habe. Sie hat eine gemischte Bilanz, aber sie wird in die Geschichte der EU-Kommission eingehen. Und das war ja sozusagen ihr letzter großer Auftritt heute, bevor dann im Herbst die neue Kommission antritt. Sie wird in die Geschichte der EU-Kommission eingehen als diejenige, die es aufgenommen hat mit den großen Konzernen und diejenige, die diese Steuervermeidungstricks der Multis angegangen ist. Die Bilanz ist gemischt, aber wie gesagt, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Margrethe Vestager hat gekämpft, sie hat manchen Sieg errungen, aber auch die eine oder andere Niederlage einstecken müssen.
Weil du jetzt gesagt hast, manche sind der Meinung, sie würde das Wettbewerbsrecht überdehnen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wie weit diese Fälle teilweise schon zurückliegen, die dann heute entschieden wurden, kann man ja vielleicht auch auf die Idee kommen, schon sehr langwierig und sehr umständlich, da immer zu warten auf die letztinstantliche Entscheidung. Also gibt's da nicht Wege, direktere, proaktivere Wege, dass man einfach sofort sagt, nee, das, was ihr macht, das geht nicht, sonst, weiß ich nicht, schalten wir euch ab, so wie Twitter in Brasilien.
Naja, das würde möglicherweise der Tatsache widersprechen, dass sich die Europäische Union ja als Rechtsgemeinschaft betrachtet und wirklich die Rechtsstaatlichkeit als ihren Kern betrachtet. Insofern muss man aufwendige Gerichtsverfahren in Kauf nehmen. Diese Verfahren sind aufwendig. Du kannst dir vorstellen, dass Konzerne wie Google und Apple alles an Rechtsanwälten und Gutachtern und Professoren aufbietet, was über überhaupt für teures Geld nur einzukaufen ist. Und die EU-Kommission muss natürlich mit Heerscharen von Mitarbeitern dagegenhalten und sehr, sehr, sehr gründlich arbeiten, um keine Niederlage hervorzubringen. Und wie schwierig ein solcher Fall für Richter zu entscheiden ist, na, das kann man sich auch leicht vorstellen. Und dann führt das eben dazu, dass ein Rechtsverfahren, das über zwei Instanzen geht, einfach 7 Jahre dauert, wie in diesem Fall.
Wir sind am Ende dieser Folge und man merkt, nicht nur am Wetter, die Sommerpause ist durch, ist vorbei, auch politisch. Heute wurde der sehr umstrittene Haushalt in den Bundestag eingebracht und das wird uns diese Woche vielleicht wahrscheinlich auch noch beschäftigen, wenn da jetzt jeden Tag die verschiedenen Etats diskutiert werden. Und heute Nacht findet das erste TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump statt. Also wer morgen nicht früh raus muss, ich könnte mir vorstellen, das könnte ganz interessant werden. Wir sagen Tschüss für heute. Das Team waren Tom Funke, Stefan Görmer hat heute auch mit unterstützt und ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.